Podcast, der Nachrichtenpodcast für Castrop-Rauxel.
Hallo zusammen zum Podcast am 5. Juli. Ich bin Nora Wager und ihr hört den Nachrichtenpodcast der Ruhrnachrichten Castrop-Rauxel. Ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Wir haben heute gleich zwei spannende Themen für euch. Wir sprechen nämlich einmal übers Kiffen, denn das Cannabisgesetz ist zwar schon lange beschlossen, aber erst diese Woche, am 1. Juli, ist es wirklich komplett in Kraft getreten. Was das für die Anbauvereine hier vor Ort und auch für alle Castrop-Rauxler bedeutet, die Gras kaufen und konsumieren wollen, darüber sprechen wir gleich. Und außerdem geht es um die Abiturfeier am Ernst-Barlach-Gymnasium. Da gab es nämlich ja mehrere kleine Skandälchen. Der Schulleiter ist für seine Rede und sein Outfit bei der Feier ziemlich in die Kritik geraten. Und die Protestaktion einer Schülerin ist auf TikTok viral gegangen. Aber bevor wir über diese Themen sprechen, geht's erstmal los mit den Kurznachrichten. Schiff konnte ablegen. Wir haben hier letzte Woche über das Schiff Hunter gesprochen, das im Rhein-Herne-Kanal in Not geraten ist, weil es plötzlich ein Loch in der Seite hatte. Es musste anhalten, wurde gepflegt und am Dienstag konnte das Schiff dann endlich wieder weiterfahren. Der Kanal wurde vom Wasserschifffahrtsamt abgesucht, aber ein Gegenstand im Wasser, mit dem die Hunter zusammengestoßen sein könnte, der wurde nicht gefunden. Wie jetzt also genau das Loch in dem Schiff entstanden ist, das wird sich wahrscheinlich nicht mehr aufklären. Abriss noch 2024. Das Haus Bladenhorst an der Wartburgstraße in der Nähe vom Hauptbahnhof soll noch in diesem Jahr abgerissen werden. Das Haus ist mehr als 100 Jahre alt und wo es jetzt steht, sollen in Zukunft Wohnungen entstehen. Vor allem kleinere Wohnungen, die auch für ältere Menschen geeignet sind. Das Haus hat zwar eine lange Geschichte, ist aber nicht denkmalgeschützt und der Investor hat uns gesagt, dass es so stark beschädigt sei, dass man es einfach nicht umbauen oder zumindest die Grundsubstanz erhalten konnte, sondern es wird eben ganz abgerissen. Auch das Haus an der Wartburgstraße 7 wird abgerissen und das Haus an der Ecke am Kreisverkehr an der Wartburgstraße, da wo so eine große Videoleinwand dranhängt. Nach dem Abriss soll der Neubau dann etwa 1,5 Jahre dauern und eine ziemlich große Aufwertung für den Stadtteil Rauxel werden. Weiter Baustelle. Wer vom Hauptbahnhof pendelt, der kennt das Problem. Die RE3, die fährt seit Mitte April nicht mehr, weil es Arbeiten an einer Brücke gibt. Zwischen Dortmund Hauptbahnhof und Herne Bahnhof ist der Zug ganz ausgefallen und eigentlich wollte die Bahn Ende Juni mit den Bauarbeiten fertig sein. Jetzt verzögert sich aber alles, der RE3 fällt weiter aus und zwar noch bis Anfang August. Wieso sich jetzt alles verzögert hat, dazu hat sich die Bahn bisher noch nicht geäußert. Bevor wir zu unserem allerersten Thema kommen, müssen wir einen wichtigen Punkt abhandeln, den wir heute natürlich mit allen Podcast-Gästen abhandeln müssen. Vor mir steht wieder mein Kollege Tobias Weckenbrock mit einem Deutschland-Trikot.
Hallo.
Und heute spielt Deutschland.
Yes, stimmt.
Du hast nur noch einen Stern auf deinem Trikot. Es ist bei der Wäsche noch eins abgegangen.
Ja, leider. Aber wir haben die weggelegt. Und ich habe Textilkleber gekauft. Und dann kaufe ich mir demnächst noch einen vierten Stern. Einen fünften. Ach nee, zur Europameisterschaft gibt es ja keine Sterne. Schade. Naja,
Tobi, wie geht denn das Spiel heute aus gegen Spanien? Was sagst du?
Ja, wenn die Leute das hören, ist es ja vielleicht schon vorbei. Aber dann feiern wir alle und liegen uns in den Armen. Ich tippe ganz optimistisch auf ein 2:1 für Deutschland.
Auf ein 2:1 für Deutschland.
Man muss aber dazu sagen, die anderen Viertelfinalspiele habe ich immer auf den Underdog getippt, alle 2:1. Vielleicht ist Deutschland auch eher der Underdog. Also schauen wir mal.
Spanien hat schon eine gute Runde bisher hingelegt, ne? Mhm. Wir kommen vom Fußball zu unserem eigentlichen Thema heute, denn wir sprechen über die Abiturfeier am Ernst-Barlach-Gymnasium. Da gab es gleich mehrere, ja, kleine oder größere Skandale. Es fing an mit einem Video einer Schülerin, das viral gegangen ist und geht bis zur Stilkritik am Outfit des Schulleiters. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem, ja, deutlich kontroverser diskutierten Punkt an. Eine Schülerin kommt bei ihrer Abiturfeier mit einer Flagge auf die Bühne und zwar der von Palästina. Ein heikles Thema, ein schwieriges Thema, Tobi. Das Ganze wurde gefilmt und das Video ist viral gegangen. Du hast dich mit der Schülerin unterhalten. Was hat sie dir denn erzählt?
Sie wollte ein politisches Statement setzen und das ist das, was letztlich aufgestoßen ist. Sie wollte einfach für die Bewegung Free Palestine ein Statement loswerden und das bei der Übergabe eines Zeugnisses. Das ist total ungewöhnlich, dass da politische Botschaften irgendwie verbreitet werden und das ist halt die Kritik, die jetzt an diesem Auftritt da laut wird, der eigentlich insgesamt ja nur 30 Sekunden dauerte, aber auf der Bühne, naja, das war ja auch spontan und der Schulleiter wusste dann auch gar nicht, was da da gerade passiert und hat ihr dann auch zugeraunt, sie solle die Flagge wegnehmen, aber das Ganze, dann ist sie noch weitergegangen und hat noch ein Handshake vom Bürgermeister bekommen, aber das lief dann alles doch einigermaßen reserviert irgendwie ab. Aber natürlich, das war für alle ein Überraschungsmoment und ansonsten war die Situation damit dann eigentlich auch zu Ende. Abgesehen von dem Nachspiel, das du schon genannt hast, bei TikTok, wo das Video dann irre oft kommentiert worden ist. Das Statement sollte ja sein, Free Palestine, und bezog sich natürlich auch auf das, was am 7. Oktober und danach passiert ist. Wir wissen, am 7. Oktober gab es einen terroristischen Überfall auf Israel von der Terrororganisation Hamas, wo über 1200 Menschen, Frauen und Kinder, unter anderem Zivilisten, zu Tode gekommen sind. Und über 200 Geiseln genommen wurden, von denen bis heute immer noch Leute in Haft sind bei der Terrororganisation und man nicht weiß, wo sie versteckt werden. Daraufhin gab es einen Einmarsch des israelischen Militärs in den Gazastreifen, um dort die Hamas, die Terrororganisation, zu vernichten. Da wird aber kritisiert, auch von der Bundesregierung zum Beispiel, die sich ansonsten natürlich mit Israel zurückhält, aber die aktuelle Politik und diese Intervention, diese militärische, doch kritisiert, weil da natürlich auch sehr, sehr viel Leid unter Zivilisten geschieht. Und jetzt sind wir wieder auf der Bühne in der Europahalle beim EBG und diese Schülerin ergreift Position ganz klar für die eine Seite, zumindest dadurch, dass sie diese Flagge trägt. Ich habe dann mit ihr gesprochen hinterher und sie hat gesagt, ja, eigentlich ist ihr das Leid aller Menschen ein Anliegen und sie findet sowohl die terroristischen Überfälle der Hamas furchtbar als auch die militärische Intervention und Reaktion der Israelis jetzt darauf. Das konnte sie natürlich auf der Bühne so gar nicht transportieren, aber das bildet sich jetzt irgendwie auch in ihrem TikTok-Feed ab. Da sind über 1000 Kommentare eingegangen. Sie hat gesagt, sie hat so die ersten 100 bis zu 1000 quasi gelesen, aber sei danach auch, das sei einfach zu viel für sie geworden. Und da sind wirklich dann beide Positionen auch drin. Die einen, die sagen, hey, cooles Statement, toll gemacht, viel Mut gehört dazu. Die anderen, die sagen, Moment mal, du blendest aber ja das Schicksal der Israelis an dieser Stelle aus.
Was haben denn danach die Offiziellen dazu gesagt? Also der Schulleiter hat in dem Moment schon gesagt, pack das Ding weg, der war jetzt nicht so begeistert. Wie sieht das von den anderen aus?
Ja, die waren total vor den Kopf gestoßen. Es gab wohl im Vorfeld gar nicht so eine Verabredung dafür, die wirklich ausgesprochen worden ist, dass es auf der Bühne keine politischen Statements geben darf. Aber die wird es jetzt nächstes Jahr geben. Das ist also ein Rückschluss schon daraus. Das EBG hat gesagt, da werden wir jetzt dafür sorgen, dass sowas nicht nochmal passiert oder dass die Schüler zumindest dafür sensibilisiert werden, keine politischen Statements auf der Bühne bei der Entlassfeier und der Zeugnisübergabe zu hinterlassen. Friedrich Meier, der Schulleiter, hat gesagt, also das wäre in seiner Zeit als Schulleiter da aber auch noch nie passiert. Also insofern hätte es auch noch nie Anlass dazu gegeben, da überhaupt drüber nachzudenken, sowas zu verbieten.
Wie siehst du das denn, Tobi? Findest du es mutig, gut, schlecht? Also wie ordnest du das ein?
Ich finde, es gehört da nicht hin. Also da bin ich bei Reiko Krawania, dem Bürgermeister, den ich auch angefragt habe. Der hat einen Satz eigentlich nur als Statement gesagt. Es gibt Platz für Protest politischer Art, aber hier bei einer Entlassfeier zum Abitur gehörte das für ihn nicht hin. Und ich sehe das genauso. Da geht es um einen feierlichen Anlass. Da geht es darum, dass die Schüler ihre Reifezeugnisse, so heißt das ja, Reifeprüfung, Abiturzeugnisse erhalten. Und da soll gefeiert werden. Da muss man aus meiner Sicht dieses politische Zeichen nicht unbedingt anbringen. Viel besser fand ich das politische Zeichen des EBG im Herbst 2023. Ein paar Tage nach diesem terroristischen Überfall der Hamas haben die Schüler auf dem Schulhof ein Peace-Zeichen aufgebaut und das mit einer Drohne aus der Luft, so 80 Meter hoch oder so, fotografiert. Das war einfach ein neutrales Zeichen für den Frieden in der Welt und nicht parteiergreifend für die eine oder die andere Seite. Und das finde ich da zu platzieren absolut richtig. Bei dieser Entlassfeier allerdings hat das aus meiner Sicht nichts verloren.
Ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde so eine Entlassfeier, unabhängig von der Position, die sie jetzt geäußert hat, ich finde, wo, wenn nicht da? Also dir wird ja in der Schule vermeintlich beigebracht, dass man kritisch denken soll, die Sachen hinterfragen soll, protestieren und Haltung beweisen soll. Und in dem Sinne hat sie ja Haltung bewiesen für eine Sache und hat sich geäußert. Und ich finde immer dieses, ja, das gehört hier nicht hin, da denke ich mir so, ja, aber da ist die Bühne, ne? Also sie kann sich jetzt natürlich auch an einem Samstagnachmittag alleine auf dem Marktplatz stellen, aber da wird es halt keiner sehen und da wird es nicht wahrgenommen. Und sie hat jetzt die Bühne genutzt, die sie da gekriegt hat. Also ich sehe das differenziert, aber ich glaube, es ist ein Thema, über das man, da können wir jetzt eine eigene Folge zu machen, ja, und über ein riesiges Streitgespräch.
Aber wir würden uns total für das, was ihr dazu sagt, auch interessieren. Also wir haben eine Abstimmung online, da kann man einfach ganz kurz seine Meinung sagen, ob man das cool findet oder das eher falsch an dieser Stelle. Wir würden uns total freuen, wenn ihr da auch teilnehmen würdet. Auf rohnachrichten.de/Kastrop haben wir natürlich auch nochmal unheimlich viel intensiv, hintergründlich darüber berichtet.
Es gab aber nicht nur diese Aktion, die kontrovers diskutiert wurde, sondern es wurde auch noch Herr Meier selber kritisiert, ja, Herr Dr. Stimmt. Meier, der Schulleiter. Denn er hat eine Rede gehalten und ich habe mich versucht zurückzuerinnern an meine Abiturrede, die unsere Schulleiterin damals gehalten hat. Und ich glaube, ich konnte mich irgendwie so ganz verschwommen. Mhm. Irgendwas, bla bla bla, Zukunft, ihr geht jetzt in die Welt. Also das ist ja meistens relativ, ja, so allgemeines bla bla, ne? Ist jetzt nichts Kontroverses, aber Herr Meier hat sich da für eine andere Rede entschieden.
Er hat ein bisschen gesagt, dass die Schüler ein wenig selbst daran schuld seien, wenn sie einsam sind. Das bezog sich auf die Corona-Pandemie und deren Folgen. Und da hat er gesagt, ja, das kann ich auch gut verstehen, dass man da gelitten hat als Jugendlicher oder Kind in dieser Phase. Aber er hat auch gesagt, legt doch einfach mal eure Smartphones weg. Er kann nicht ertragen, hat er gesagt, dass er täglich, wenn er so über die Schulflure geht und Schüler zusammen irgendwo sitzen im Atrium oder in der Chill-Out-Ecke, dass sie dann irgendwie 5 Leute da sitzen, die irgendwie in einer Klasse sind und alle daddeln an ihrem Smartphone rum, statt sich einfach, naja, miteinander zu unterhalten oder
schon sehr
füreinander da zu sein.
Ne?
Genau. Total provokant. Er hat auch selbst gesagt, ich bin nicht auf Social Media und ich lehne das alles auch ab. Deshalb ist auch die Reaktion, die Diskussion über seine Rede ist eigentlich erst über uns so ein bisschen an ihn herangetragen worden. Er hat das gar nicht mitbekommen, weil er bei Facebook eben nicht zu Hause ist. Insofern, ja, vielleicht ist das auch ein gewisser, naja, Generationenkonflikt, der da deutlich wird. Vielleicht ist es aber auch einfach, naja, dieser Gedanke, den du aufgeworfen hast, man will irgendwie Aufbruch verspüren, man will irgendwie aus der Rede einen Glückwunsch hören von dem Schulleiter und stattdessen gab es eben diese, naja, Pikerei.
Selbst schuld, wenn ihr einsam seid.
Ja, genau. Das ist natürlich jetzt verkürzt und ich muss auch sagen, ich war selbst bei der Entlassfeier nicht zugegen, aber naja, dass er aneckt, ist aber bei Friedrich Meier jetzt auch nicht ganz ungewöhnlich, habe ich schon häufiger gehört.
Ja, es gab dann noch einen anderen Punkt, mit dem er angeeckt ist.
Oh, das ist eigentlich der amüsanteste, finde
ja,
ich.
Ja, deswegen ist es jetzt auch das Letzte, über das wir sprechen. Er hat nämlich ein spannendes Outfit gewählt. Tobi, möchtest du mal beschreiben, was war der Look?
Er hat eine Jeanshose angehabt, eher so im Cowboy-Style, würde ich fast sagen. Und dazu so ein Kurzarmhemd, so im Karo-Muster, Optik, eher so holzfällermäßig. Also steckte schon in der Hose, ein Gürtel hat er auch und Anzugsschuhe. Aber irgendwie stilistisch stelle ich mir doch so ein Auftreten bei einer Entlassfeier von dem höchsten offiziellen Vertreter der Schule, einer Schule, die angesehen ist, die die Kinder, die Jugendlichen ja dann vorbereitet fürs Leben und auch entlässt in weiß ich nicht, eine neue Zukunft und so. Das ist ein besonderer Moment, ein besonderer Augenblick. Und da zieht man aus meiner Sicht, und das zeigen mir auch Bilder aus den anderen beiden Schulen, wo Abiturienten verabschiedet wurden, sieht man einfach einen Anzug und eine Krawatte an.
Ja,
auch wenn das vielleicht heute nicht mehr unbedingt zeitgemäß ist.
Ja, ich meine, Männer müssen ja jetzt nicht unbedingt einen Anzug und eine Krawatte anziehen, um irgendwie offiziell zu wirken. Man kann ja auch ein schönes Hemd. Also es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man sich schick anziehen kann. Aber ich fand es auch ein wenig underdressed. Vor allem, weil ja die Abiturienten selber sich total schick machen, finde ich es irgendwie auch ein bisschen. Respektlos wäre zu viel, aber ich finde es einfach ein bisschen unsensibel. Vor allem, wenn man dann ja auch noch so draufhaut auf die. Was hat er denn selber zu seiner Stilentscheidung gesagt?
Genau, das ist ja eigentlich nur eine Randnotiz. Deshalb war das auch nur eine Frage von Luca Vöhlgraf, unserem Reporter, der hier recherchiert hat. Aber er hat gesagt, er würde sich doch wundern über diese Kritik. Denn wenn er sich so anschaut, in welchen Klamotten so die Schüler Tag für Tag in die Schule gegangen sind und dass genau die sich jetzt wundern, wie er bei der Abi-Entlassfeier aufgetreten ist. Also er ist da aufgelaufen, hat er gesagt, so wie er halt immer zur Schule geht.
Ja, kann man so machen, muss man aber auch nicht. Alles in allem eine Entlassfeier, die für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Mal eine etwas andere Abiturfeier, die ja sonst eigentlich immer ziemlich unspektakulär ablaufen. Ich glaube, das Einzige, was man davon also so richtig positiv sagen kann, da werden alle Abiturienten was zu erzählen haben, auch noch in 20 Jahren.
Das glaube ich auch und für uns war es auch interessant.
Das stimmt. Vielen Dank, Tobi.
Gern.
Bevor wir zu unserem zweiten Thema heute kommen, müssen wir natürlich auch mit meinem Kollegen Luca Füllgraf, der jetzt neben mir steht, die entscheidende Frage klären. Luca, was tippst du für heute Abend?
Ganz schwierig. Ich glaube, ich möchte positiv bleiben. Ich glaube, Deutschland kommt weiter. Es wird knapp. Ich glaube, mit einem Torunterschied 2-1. Ich könnte mir vorstellen, dass Tobi es auch getippt hat, oder du?
Ja, Tobi hat das auch getippt. Ich habe das auch getippt. Ich mache jetzt den Vorwurf auf, dass ein 2-1 so ein tragisch hoffnungsvoller Versuch ist, da noch irgendwas Positives rauszuholen. Aber Spanien ist halt schon...
Hey. Ja, also es könnte, ich glaube, wenn wir verlieren, dann könnte es deutlich werden. Wenn wir gewinnen, dann nicht.
Okay.
Mach daraus, was du willst.
Ich mache daraus, was ich will. Sehr gut. Kommen wir dann zu unserem zweiten großen Thema heute, das du uns mitgebracht hast, denn es geht ums Kiffen. Eigentlich ist es ja schon ein paar Monate her, dass die Cannabis-Legalisierung so ganz groß durch die Medien gegangen ist, aber jetzt am Montag, also am 1. Juli, ist das Gesetz wirklich vollkommen und ganz in Kraft getreten, vor allem was die Anbauvereine angeht. Und du hast einen dieser Anbauvereine besucht.
Genau, es gibt ja auch in Castrop-Rauxel hier einen Anbauverein, der Flower Power, nein. Power Flower e.V., das machen wir, glaube ich, immer wieder falsch, wir versuchen darauf zu achten. Die haben allerdings nicht hier in Castrop-Rauxel ihre Anlage, wo die anbauen, sondern in Datteln, weil sie hier in Castrop nichts gefunden haben. Die wollen aber, die Ausgabe ist irgendwann später hier in Castrop-Rauxel und genau dort in Datteln war ich zu Gast.
Wie sieht es denn da bisher aus drin? Ich war ganz, ganz vor vielen Wochen mal vor dir da. Da war noch alles sehr lost place-ig. Also da war alles noch ziemlich verloren und ziemlich groß und nur in so ein paar Räumen war ein bisschen was. Wie sieht es da heute aus?
Noch relativ ähnlich, um ehrlich zu sein. Also ich war nicht ganz alleine da. Die hatten eingeladen, unter anderem Menschen vom Jugendamt, vom DROP, weil dieser Anbauverein muss ja auch einen Präventionsbeauftragten stellen. Da geht es darum, ja, einfach den Mitgliedern einmal klar zu machen, ja, was sie da überhaupt ihrem Körper antun, in Anführungszeichen, was sie mit ihrem Körper machen, wenn sie Cannabis konsumieren. Und am 1.7. konnten sie ja die Lizenzen stellen und Teil dieser Lizenzantrags ist es, dass man diesen Präventionsbeauftragten hat. Sie wollten einfach mal vorstellen, was sie dort machen und unter anderem auch darauf kommen, dass jetzt ähnlich wie bei Corona zum Beispiel, manchmal auch wie bei Sicherheitsfirmen, Firmen aus dem Boden sprießen, die so Fortbildungen anbieten zum Präventionsbeauftragten. Da werde aber viel Schmuh getrieben.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja irgendwie, alle brauchen jetzt schnell irgendeinen Präventionsbeauftragten und dann ist da natürlich auch ganz schnell ja ganz viel Unseriöses am Start. Aber sie versuchen es ja explizit anders zu machen.
Genau, sie haben gesagt, sie möchten Pionier sein, sie wollen Vorreiter sein, deswegen wollen sie selber Kurse dazu anbieten, damit man Präventionsbeauftragter werden kann. Das machen sie zusammen mit Covital 20, mit Walter Jankowski. Das ist ein ganz alter Hase auf dem Gebiet, der beschäftigt sich schon seit vielen Jahren zum Thema Sucht und auch zum Thema Sucht in Bezug auf Cannabis. Und zusammen mit dem wollen sie halt irgendwann mal im letzten Quartal diesen Jahres einen Kurs anbieten über 30 Stunden, wo man sich dann bei denen ausbilden lassen kann, damit halt nicht nur sie davon profitieren, sondern auch noch andere Vereine.
Wie geht es für den Verein denn jetzt weiter? Also die Anträge werden bei der Bezirksregierung gestellt. Das war ganz lange noch total unklar, wer denn jetzt zuständig ist. Es ist jetzt die Bezirksregierung, die diese Lizenzen vergibt. Sie wollen den Antrag jetzt stellen oder haben Sie ihn schon gestellt?
Als ich da war, war noch nicht gestellt. Das war direkt am 1.7. Da haben sie versucht, dort anzurufen und sie sagten, die waren schwer belastet. Also er wäre, glaube ich, der 30. gewesen, der an dem Tag angerufen hat, weil er noch eine Frage hatte. Er wollte es aber am nächsten Tag direkt, also am 2. Juli, also jetzt schon vor ein paar Tagen, sollte der Antrag auf jeden Fall gestellt werden.
Wenn Sie den Antrag haben, wie geht es denn dann für den Verein weiter?
Also es kann ein bisschen dauern, bis dieser Antrag zurück ist. Höchstens 3 Monate. Sie hoffen darauf, dass es ein bisschen schneller geht. Und dann dürften sie anbauen. Also wenn der Antrag natürlich genehmigt wird, wovon man dort aber ausgeht, weil sie sagen, sie haben eigentlich alles zusammen. Ich glaube, das Schwerste ist eigentlich, die Fläche zu kriegen. Da sind sie ja sehr gut ausgestattet. Und dann hoffen sie, dass der möglichst schnell genehmigt wird. Dann dauert es aber noch ein paar Monate, weil die Pflanzen ja noch aufgezogen werden müssen.
Wer sich das jetzt so vorstellt wie in so einer Kleingartenanlage, die Plantage da in Datteln, die soll ziemlich modern sein. Also nicht so, wir bauen jetzt hier unsere 5 Pflanzen im Hinterhof an, sondern das ist alles ziemlich hochtechnologisiert. Das ist auch nicht draußen, sondern die Pflanzen werden alle künstlich beleuchtet, um eben maximale Kontrolle darüber zu haben. Wann Könnte es denn dann soweit sein, dass zum ersten Mal Cannabis an die Mitglieder ausgegeben wird?
Sie sagten, es könnte ein Weihnachtsgeschenk werden. Es soll Ende des Jahres klappen, könnte allerdings auch so gerade drum gehen. Also wenn man jetzt ein bisschen länger braucht, den Antrag zu bearbeiten, dann könnte es auch Anfang nächsten Jahres werden.
Ein Neujahrsgeschenk dann.
Ja, dann ein Neujahrsgeschenk, genau.
Wenn man jetzt nicht selber anbauen und zum Gärtner werden möchte, dann sind diese Anbauvereine ja die einzige Möglichkeit, Cannabis legal einzukaufen, durch die Mitgliedschaft eben. Wie sieht das denn aus? Kann man noch Mitglied in dem Verein werden oder nicht?
Ja, kann man. Insgesamt kann der Verein bis zu 500 Mitglieder aufnehmen. Sie haben jetzt ungefähr die Hälfte, also so 230, 250. Gerade an so speziellen Tagen wie am 1.7., kommen natürlich auch mehr Anträge rein, weil dann die Menschen irgendwie wieder neu aufs Thema gebracht werden. Also man kann durchaus noch Mitglied werden. Es gibt aber eine kleine Besonderheit. Andere Vereine nehmen schon Menschen ab 18 Jahren auf. Hier in Castrop muss man 21 sein mindestens.
Es gibt auch noch andere Vereine in Castrop, aber die treten natürlich nicht so präsent auf wie der Verein. Der bringt sich ja auch so ein bisschen öffentlich in Stellung. Wie war denn dein Eindruck vor Ort von dem Verein? Wie ist die Stimmung so bei denen?
Es war sehr erwartbar locker, würde ich sagen. Also im Interview waren die irgendwie ganz, ganz cool mit mir, haben aber auch den anderen Leuten, die das dann ja alles ein bisschen ernster nehmen vom Jugendamt, ohne jetzt zu sagen, dass die bierernst sind, aber für die ist ja schon sehr wichtig, dass das alles mit rechten Dingen zugeht. Und da haben die für mich eigentlich einen ganz fitten Eindruck gemacht, waren sehr darauf bedacht, dass das alles ordentlich zugeht. Sie betonen immer wieder, dass sie transparent sein wollen. Sie sagten auch, es gibt ein paar Gesetze, die treiben dich als Anbauverein eigentlich dahin, selber dich nicht ganz korrekt zu verhalten. Und das wollen sie immer offen ansprechen und dann auch dementsprechend damit umgehen.
Was sind das denn für Sachen, die im Moment da noch so ein bisschen schwierig sind?
Unter anderem das mit dem Präventionsbeauftragten. Also sie sagen eigentlich, also man darf gerade nicht mehr für einen Cannabisverein werben. Sie würden aber schon ganz gerne eigentlich für diesen Präventionskurs werben, weil sie sagen, das ist eine gute Sache. Und da geht's gerade so drum. Dürfen sie dafür werben, wenn der quasi bei ihnen angegliedert ist, oder lassen sie es dann lieber bleiben?
Okay, schwierig. Was sie mir auch mal vor ein paar Monaten, als ich zum ersten Mal dabei erzählt hatten, das fällt mir gerade wieder ein, dass überhaupt nicht klar ist, was mit Überproduktion passiert. Die dürfen ja quasi pro Mitglied irgendwie nur so eine bestimmte Menge abgeben. Und er meinte dann ja, und was ist, wenn wir zu viel haben? Man kann ja in der Pflanze nicht sagen, so, und jetzt hör auf, ne? Verbrennt man das dann? Mhm. Was passiert dann eigentlich damit, ne?
Ja, also Überproduktion war auch ein Thema, worüber wir kurz gesprochen haben. Sie dürften ja überproduzieren. Allerdings hat er gesagt, wir wollen das gar nicht unbedingt selber lagern, weil noch ist dieser Ort nicht gesichert. Der soll bald sehr stark gesichert werden mit Stacheldraht, mit Sichtschutzzäunen. Man weiß ja auch noch gar nicht, wo er ist. Allerdings wusste man auch nicht, ob man das Risiko überhaupt eingehen möchte, über zu produzieren.
Also es sind noch ein paar Fragen offen. Ist ja auch quasi noch eine ganz neue Sache für Deutschland mit der Cannabis-Legalisierung. Und ich bin gespannt, wie es für den Verein weitergeht und ob es dann Weihnachtsgeschenke gibt oder nicht.
Ich auch.
Vielen Dank, Luca.
Gerne.
In unserer Veranstaltungsecke gibt es wieder ein paar Empfehlungen fürs Wochenende. Von Freitag, also schon heute, bis Sonntag findet zum zweiten Mal das Irina-Beben in der Irin-Kampfbahn statt. Es gibt Live-Musik, DJs treten auf und es gibt natürlich auch Fußball. Ein Tagesticket kostet 10 Euro Eintritt, Kinder bis 16 kommen umsonst rein. Der Sonntag ist der Familientag, da ist der Eintritt für alle frei. Ein Artikel mit allem, was ihr zum Irina-Beben wissen müsst, den findet ihr in den Shownotes. Wer sich für Autos interessiert, der muss am Samstag zum Schloss Bladenhorst. Da trifft sich die Sektion Westfalen der Jaguar Association Germany. Zwischen 12 und 14 Uhr können sich Besucher hier die historischen Jaguar angucken und es gibt ein britisches Frühstück. Und zu guter Letzt, am Sonntag steigt in Habinghorst außerdem der Trödelmarkt auf der Langen Straße. Es geht um 11 Uhr los und geht bis 18 Uhr. Mehr zu den Themen, über die wir heute gesprochen haben, oder zu Castrop Rauxel findet ihr online bei uns oder in den Shownotes. Da verlinke ich euch auch nochmal alles. Da findet ihr dann zum Beispiel einen Rundgang durch die Cannabis-Plantage, den Luca gedreht hat. Ein kleines Video, das mal zeigt, wie es da bis jetzt so aussieht. Wenn ihr das und viele andere Sachen euch anschauen wollt, dann braucht ihr allerdings ein RN-Plus-Abo. Wenn ihr schon ein Abo habt, ist das super, dann müsst ihr euch einfach nur anmelden und könnt euch das Video anschauen. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann probiert es doch gerne mal aus. Dann könnt ihr alles lesen, was die Rohnachrichten schreiben, und ihr unterstützt mit eurem Abo natürlich auch diesen kostenlosen Podcast, den es ohne unsere Abonnenten nicht geben könnte. Das war's mit der Podcast-Folge für heute. Ich versuche jetzt ganz schnell alle meine Aufgaben noch zu erledigen, damit wir pünktlich zum Spiel vorm Fernseher sitzen. Ich glaube, ich habe noch gar nicht gesagt, was ich tippe. Ich glaube, ich sage auch. Ich schließe mich der 2-1-Fraktion an und bin hoffentlich hoffnungsvoll für Deutschland. Ich hoffe, ihr könnt das Spiel auch genießen. Vielleicht wisst ihr jetzt ja auch, wenn ihr den Podcast schon hört, wie es am Ende ausgegangen ist. Ja, wir sind alle ganz schön gespannt. Wir hören uns dann hier in der kommenden Woche wieder, dann wissen wir es schon, wie es für uns weitergegangen ist. Bis dahin wünsche ich euch heute Abend ein erfolgreiches Spiel und eine schöne Woche. Wir hören uns dann hier am Freitag. Bis dahin, Glück auf!